Bürgers unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Ja. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Ja, Freunde, einen wunderschönen guten, wie auch immer, Mittag, Morgen, Abend. Wir wissen ja nicht, wann ihr hier an Bord seid. Logos geht weiter und hört nicht auf. Das Movement lebt und leibt. Unheilbar gesprächig sind wir und bleiben wir, Marco und Melvin. Und wir sind heute zum 9. Mal hier am Start für euch. Und wir möchten über Licht und Schatten sprechen. Und während ich das Licht repräsentiere, repräsentierst du was, Marco?
Dann wohl den Schatten.
Das ist deine Wahl gewesen. Ihr habt es alle gehört, dass Marco sich für den Schatten entschieden hat. Na gut. Dann belassen wir es dabei und schauen mal, wo die Reise hingeht. Und ich möchte, um ein bisschen Stimmung zu entfachen, einen sehr alten Text, über 300 Jahre alt, von Sophie Mereau zum Besten geben. Licht und Schatten. Wenn sich der Äther erhebt in hoher, heiliger Klarheit, wenn sich ein fließendes Gold über die Erde ergießt und vor dem strahlenden Gott die Schatten leise zerrinnen, freut dich der blendende Glanz und das allmächtige Licht. Aber bezaubernder, Freund, erscheint dir die liebliche Gegend. Dich erfreut der Kontrast und das gebrochene Licht, wenn die Wolke sich hebt und wechselnd auf Täler und Dörfchen, Tannenwälder und Seen dunkle Schattierungen streut, oder der silberne Mond am Berge freundlich hervorsteigt und der Schatten des Bergs tief in die Täler sich senkt. Oh, wie die Höhlen sich dann in heiligen Schimmern verklären, wie das erfreuliche Licht heller der Schatten besäumt. Und doch klagtest du jüngst, dein trauriges Schicksal beweinend, wie das Leben gefüllt oft, ach, so dunkel dir sei. Wie auf der Stellen Geliebtester dämmernd ein Schatten sich lagere, oft nach dem lieblichsten Tag schwarz dich umgebe die Nacht, wechselvergnügt dein Gemüt. Es freuet der Wechsel uns alle. Freue dich, glücklicher doch, dass du nicht glücklicher bist. Sophie Mereau. Marco, was macht das mit dir? Was löst das aus?
Ja, ich konnte dieses Wechselspiel von Licht und Schatten, das inhaltlich beschrieben wurde, durch deine Intonation untermalt, auch wirklich empfinden. Gut, die erste Hälfte ein bisschen mehr wirkt wirklich auch strahlend, wirkt hell, wirkt goldig, wirkt lebendig, wirkt bejahend. Und dann kommt auf einmal ein Cut und es geht von diesem, ja, lichtdurchfluteten Gegend, die beschrieben wird, der Sonnenaufgang erhellt die Landschaft, geht es auf das Einzelleben zurück, das doch auch Schatten empfindet und Nacht und Düsternis und alle damit verbindenden Konnotationen auf, ja, emotional-seelische Art und Weise. Und am Ende ist dann nochmal ein Appell, der noch mal ein Stück Hoffnung wieder hineinrückt und quasi eine Aufforderung gibt, doch sich daran zu erfreuen, dass man nicht glücklicher ist. Es macht viel, es ist diffus, es ist wechselhaft. Das sind meine ersten Empfindungen. Ich müsste es noch mal lesen, um vielleicht auch reflektiert über den Inhalt noch mal sprechen zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ja, nahes Gedicht. Es ist mir nah, es ist mir verwandt, ich kenne das, es ist mir nicht fremd.
Ja, Ich meine, da kann jetzt also eine Binsenweisheit angewandt werden, ne? Dass ich mich ja nur über das Lichte freuen kann, wenn ich auch das Düstere kenne. Ja, das ist diese berühmte Polarität, die hier abgebildet wird. Und mitten im Licht bin ich geblendet. Das heißt, das Verblenden durch solche schimmerhaften, durch solche hell scheinenden, ja, Konturen, das kann auch zu viel sein des Guten. Und dann habe ich das Problem, dass ich mich vielleicht nicht mehr richtig orientieren kann, ja, in der Eigentlichkeit, die eben auch aus dem anderen besteht. Und den Blick schweifen zu lassen, also den Blick nicht nur auf das Himmlische zu stellen, sondern auch die, ja, Schattierungen, die Grautöne, ja, das Wechselspiel zuzulassen, das schafft für mich Beweglichkeit im eigentlichen Sinne. Die Beweglichkeit des Fühlens, besser gesagt. Und ja.
Ja, vor allem auch Orientierung. Also ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja den Begriff der Verblendung. Und wenn wir diesen einmal nehmen in einem Hochgefühl, in einem quasi manischen Gefühl der Lichtdurchflutetheit, können wir auch Dinge vielleicht nicht so wahrnehmen, wie sie letztendlich sind, wenn wir die Konturen des Schattens hinzufügen. Wie du sagst, also im überhandnehmenden Licht erkennen wir keine Differenzierung mehr.
Genau.
Mir fallen dann so diese typischen manischen Phasen, zumindest den Begriff, den ich mir davon mache, ein, wenn alles auf einmal lichtdurchflutet ist. Alles ist himmeljauchzend schön. Es gibt keine Differenzierung, keine Schattierung, keine Abstufung der Erlebnisse. Was sind die Erlebnisse dann noch wert? Also eine fehlende Schattierung in der Erlebnisqualität relativiert jede Erfahrung, ob sie reichhaltig ist oder nicht. Also jede Erfahrung wird das gleich wahrgenommen, ob ich, weiß ich nicht, ein FIFA-Match gewinne oder einen fantastischen Abend mit geliebten Freunden, Partner, Familie, wie auch immer habe. Beides wird konturlos irgendwie gleich strahlend wahrgenommen. Und das wäre dann wieder auch ein ja, pathologisch ungesunder Zustand. Hegel hat mir beigebracht, das Wort verrückt in einem sehr wörtlichen Sinne zu verstehen, dass die Perspektive, in der man die Welt ist, verrückt ist von einer, ich sag mal, gesunden Perspektive. Und das wäre eine solche manische Perspektive, wäre eine verrückte Perspektive, die von einem normalen Auge, sage ich mal, normal in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch schwierig zu definieren, aber von diesem Standpunkt aus verrückt ist, beiseite gerückt ist und eine Perspektive einnimmt, die halt nicht das abbildet, was tatsächlich wahrgenommen wird, der Fall ist.
Vielleicht ganz kurz, also FIFA ist eine Fußballsimulation auf dem Computer, beziehungsweise auf Spielekonsolen, weil du FIFA-Match sagtest.
Ja.
Also was, ja, genau, was ich hier auch sehr stark heraus erkenne, ist, es geht um Extreme, also das eine Extrem eben diese lichtdurchfluteten Landschaften, das andere Extrem so das verdunkelt werden und beides geht ineinander über und erschafft ein Lichterspiel, ein Schattenspiel. Und dann geht das Gedicht ja schließlich auf das Emotionale ein. Und da auch der Ausdruck extremer Kontraste. Und doch klagtest du jüngst dein trauriges Schicksal beweinend, wie des Lebens gefüllt oft, ach, so dunkel dir sei. Wie oft der Stellen geliebtester dämmernd ein Schatten sich lagere, oft nach dem lieblichsten Tag schwarz dich umgebe die Nacht. Also das könnte ich jetzt natürlich schon in den Bereich der Psychomorbidität, also der manisch-depressiven Erkrankung einordnen. Ja, dass jemand, der sich gestern noch himmelhoch jauchzend fühlte, heute zu Tode betrübt ist. Und darauf folgt dann schließlich die Anregung, freue dich, glücklicher, glücklicher großgeschrieben doch, dass du nicht glücklicher bist. Weil das hieße ja nach der Formel, die vorher hier aufgebaut wird, dass je glücklicher ich heute bin, desto unglücklicher wäre ich morgen. Wechsel vergnügt dein Gemüt. Es freut der Wechsel uns alle. Ja, natürlich kann ich dann, wenn ich heute den ganzen Tag in der Sonne gebadet habe, morgen auch mal durchschnaufen und den Schatten genauso liebkosend betrachten wie die Sonne. Wenn das beides aber extrem ist und ich dann auch noch klage, dass ich ja mit den unglücklichen Gefühlszuständen nicht einverstanden bin und mir das Leben dadurch so schwer wird, dann ja, befinde ich mich in einem sehr, sehr anspruchsvollen und schmerzhaft, ja schon fast Ping-Pong-Prozess. Ich werde wie so ein Ball hin und her geschlagen und das ist alles andere als schön oder lebenswert. Kannst du mir folgen?
Ich glaube schon, ja.
Also vielleicht ein, zwei Worte zu Sophie Mereau, über die ich auch aufgrund des Gedichtes gestolpert bin. Eine junge Frau war das, die das geschrieben hat. Also die war um die 30, ist auch mit 36 Jahren schon gestorben, bei der Geburt ihres, ich glaube, sechsten Kindes und lebte von 1770 bis ins ja, frühe 19. Jahrhundert hinein. Und leider kaum bekannt. Ich finde es immer schade, dass gerade Schriftstellerinnen oftmals nicht so den Stellenwert zu haben scheinen wie Schriftsteller. Also die gehen dann schon mal unter. Und ich finde das, was sie geschrieben hat, unglaublich tief und auch für mich greifbar. Also ich finde mich da auch zum Teil wieder, weil mir sowohl extreme Freuden als auch extreme Leiden bestens bekannt sind und weil ich diese Achterbahnfahrt auch viele Jahre mitgemacht habe und vielleicht auch noch mitmache und das immer wie so ein Pendel verstehe, das halt irgendwann sehr stark angeschlagen wurde und dementsprechend auch hektisch von links nach rechts schwingt. Und mein Lebensziel ist es auch, letztlich in der Mitte auszupendeln und anzunehmen, dass ich heute nicht überdramatisch glücklich bin, damit aber auch morgen nicht überdramatisch unglücklich sein werde.
Also mir fällt dann auch in dieser Lichtschattensymbolik direkt auch gerade in den Extremformen der Erlebnisse dann das Ziel des Buddhismus ein, das du ja auch bereits erwähntest in einem der ersten Podcasts, wo es dann ja auch genau darum geht, sich nicht am Pendel hin und her gerissen zu fühlen, ja. Und ja, ein bisschen mehr Gleichmut hereinzubringen. Ob es in der Extremform der, ich sag mal, des Herausziehens aus dem Spiel, hatten wir auch drüber gesprochen, dass ich da nicht ganz so überzeugt von bin, weil man sich dann ja auch den freudigen Dingen des Lebens abwendet, aber doch zumindest ja einen gesunden Pendelausschlag hereinbekommen. Das ist mit Sicherheit strebsam, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Also man könnte jetzt natürlich entgegnen, ja, natürlich die Extremformen der Dunkelheit sind schwer zu ertragen, aber dafür müssten auch die Extremformen des Lichts doch umso schöner, umso wonniger, umso glückseliger sein. Wie empfindest du da? Also ich weiß nicht, ob ich diesen starken Pendelausschlag in meinem Leben sehen würde. Ich für mich wahrscheinlich eher weniger. Ich habe da manchmal eher das Gefühl, dass ich ein bisschen zu distanziert bin zu solchen Momenten und vielleicht auch zu reflektiert und zu, ja, dissoziiert in solchen Momenten, um die Momente an sich zu erleben. Also ich habe dich auch immer als sehr gegenwärtig dann erlebt, dass du die Situation wirklich annimmst. Und bei mir war immer der reflektive Rückschritt da, sodass ich die Situation per se nicht so ausgelebt und nicht so empfunden habe, wie sie vielleicht möglich gewesen wären.
Mhm.
Und deshalb auch vielleicht eine persönliche Frage, weil ich das gerne wissen wollte. Warum sollte man sich auch diesen harten Ausschlägen in die Lichtwelt, warum sollte man sich diesen auch abwenden? Was ist so erschreckend daran? Oder sind es wirklich nur die Ausschläge dann in die Schattenbereiche, die allen sagen, ja, da sind alle noch so tollen Ausschläge in die Lichtbereiche, sind nicht wert, gefühlt zu werden im Angesichts des Schattens?
Ja, wichtige Frage, Marco, ne? Finde ich total gut, dass du das mal ansprichst, auch für Menschen, die entweder betroffen sind oder das vielleicht nicht so kennen. Also es geht da tatsächlich um ein Suchtverhalten. Der Ausschlag in das Lichte, ja, in das Übererfreuliche passiert mit einer solchen Gewalt, dass auch da eine Art Kontrollverlust geschieht. Ja, dass also in dem Moment überwältigende Gefühle und Emotionen stattfinden und mich da so hilflos irgendwie zurücklassen in dieser Gefühlsintensität. Das ist dann wirklich so ein Rush, ne? Das ist geflutet werden von den sogenannten Endorphinen und Dopamin und so weiter. Und nichts anderes wollen ja auch die meisten User starker Drogen. Ja? Also die Droge am Anfang, gerade beim ersten Mal, in einen solchen Zustand versetzt, der erstmal alles übertüncht, der auch natürlich dafür sorgt, dass der Blick auf das Wesentliche verstellt wird. Das Nüchternsein wird dadurch auch verunmöglicht und so ein Rausch kostet Kraft. Und es kostet auch Kraft, wieder nüchtern zu werden und zurückzukehren. Und das kostet dann auch den Körper Kraft. Und dann folgt darauf ja, wie gesagt, oftmals der Zustand von Leerheit, von Anhedonie, also Freudlosigkeit, Glücklosigkeit mit der entsprechenden Landschaft. Und dann kriecht man ein paar Tage lang rum und wird dann wieder in die Luft geschossen. Ja, das ist wie ständig auf irgendeinem Fahrgeschäft, auf so einem Freefall Tower zu sitzen und irgendwann ist man es auch leid. Also ich rede ja wirklich von einer Zirkulation, die systematisch abläuft, wo sich jetzt nicht unbedingt Phasen ergeben, in denen es dann mal locker oder ruhig wird, sondern wo wirklich ein Extrem auf das andere folgt. Und interessanterweise, ich habe es auch schon mal gesagt, finden wir diese extremen Lebensgeschichten vor allen Dingen bei Menschen, die sehr bekannte Gedichte geschrieben haben. Bei Rilke, bei Goethe, Schiller, das waren junge Kerle oftmals, die emotional nicht zur Ruhe gekommen sind und dem Ganzen dann Ausdruck verliehen haben. Das sprüht ja auch regelrecht.
Ja, also kann man quasi sagen, in dem Eintauchen in das, um auch in der Metapher zu bleiben, in das Lichtreich und dieses Empfinden dieses Zustands ist so extrem und so, ja, mitreißend, erfüllend, dass auch die Dämmersituation, also in der weder Dunkelheit noch Licht ist, sondern ein Zustand dazwischen, dass selbst diese Situation, die vielleicht nicht so extrem gependelte Menschen als doch ganz beruhigend und als schön empfinden, dass auch diese Situation ihren Reiz verlieren, weil das Bedürfnis da ist, wieder den Pendelschlag in das extreme Lichtreich hinüberzumachen. Kann man das so sagen? Also quasi, dass nicht nur die extremen Schattenseiten, die für jeden unerträglich sein würden, sondern auch die Dämmerzustände nicht mehr erträglich sind, weil sie im Gegensatz zu dem Erlebnis des reinen Lichtes auch nihiliert werden.
Also wenn ich in so einen extremen Lichtzustand reingeworfen werde, dann werde ich auch waghalsig und distanzlos und habe dadurch auch überhaupt nicht mehr die notwendige Kontrolle mein Handeln oder so anzupassen auf die Umstände, die mich umgeben, und kann damit natürlich auch Schaden verursachen und habe nicht die Möglichkeit, wie jemand, der nüchterner, der geerdeter in so eine Gefühlslandschaft übertritt, mich umzusehen und das ja als erfreulich zu empfinden, aber immer noch Bodenkontakt zu halten, sondern ich zappel da in der Luft. Und wenn ich dann zurückkehre in das Depressive, also es klingt jetzt ja auch alles schon sehr stark nach bipolarer Störung, das heißt manisch-depressive Phasen, dann sehe ich oftmals eine Art Trümmerfeld oder so und bin auch dann fassungslos, ob der Person, die vorher in mir da Gewalt hat, stattgefunden hat, und sich da hat gehen lassen, Balababsi oder wie man das nennen möchte. Ja, und wenn ich also aber ohnehin die ganze Zeit auf beiden Beinen stehe und nicht rumtänzle auf einem Bein und das wie eine milde Dusche empfunden habe, dann komme ich wieder zurück, bin da nüchterner geblieben und bin natürlich auch weiterhin gefeit für weniger Licht, ja, für mehr Schatten, für mehr Dunkelheit. Mhm. Also da geht es halt tatsächlich um das Grounding, ja, um das mit dem Boden verwurzelt sein, auf beiden Beinen stabil zu stehen und nicht sozusagen flatterhaft, ja, natürlich aufregend in die Luft zu steigen, aber dann nachher wieder aufzuschlagen.
Mhm. Wirklich interessant. Du hast auch eben literarische Verarbeitung angesprochen. Sind das Mechanismen, also ich weiß ja, dass du sehr viel schreibst und zeichnest, ich weiß nicht, inwiefern du das hier präsentieren möchtest, aber ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Inwiefern ist denn die künstlerische Tätigkeit, ist die dann möglich in solchen Phasen oder ist das immer erst ein Verarbeiten nach dem Aufschlag auf dem Boden? Mhm. Also treibt dich diese Kraft so hinfort, dass du noch die Möglichkeit hättest, es so zu kanalisieren, dass daraus künstlerische Tätigkeit entsteht, oder ist das immer erst dann ja ein retrospektiver Verarbeitungsprozess, den du dann danach ja anwirfst quasi?
Die Frage ist natürlich, was ist mit danach gemeint? Was ist retrospektiv möglich? Also wenn du nur pendelst, ja, dann hast du eigentlich nur das eine oder das andere. Deswegen suche ich gerade so ein bisschen,
ja, okay.
Ich suche so ein bisschen nach dem Zustand, wo ich sozusagen ja ausgeruht von dem, was hinter mir liegt, dann verarbeite und künstlerisch produziere. Also definitiv habe ich das eigentlich kaum anders in meinem Leben betrieben, als in meinen sehr extremen Gefühlszuständen zu schreiben oder zu zeichnen und dem damit auch eher eine Form zu geben. Und das war absolut wichtig und heilsam und auch beeindruckend. Also ich bin von mir selbst beeindruckt, was ich bisweilen da hervorgebracht habe, teilweise auch herauskanickelt habe. Also unheimlich viel Output in solchen Phasen. Ich versuche ja jeden Tag zu schreiben und lass mich da auch nicht durch meine vorherrschenden Gefühle beirren. Also wenn ich jetzt unsagbar traurig oder krank im Bett liege, dann geht das natürlich nicht. Ich schreibe in dem Stil, wie ich mich gerade fühle, und dadurch entsteht eine sehr kontrastreiche Gedichtewelt, die ich bereithalte für Interessierte, natürlich auch für mich selbst. Und das, was ich über Goethe gelesen habe in seiner Psychobiografie, klingt ähnlich, dass er auch gelernt hat, die Schicksalsschläge seines Lebens durch das Schreiben zu verarbeiten, aber auch die Wonnen, auch die höchst erfreulichen Ereignisse, die Liebschaften und so weiter. Und immer mit sehr, sehr, sehr viel Ausdruck einer sehr lebendigen Innenwelt. Ja. Also ich weiß nicht, ob dir das als Antwort so reicht, ob du mir folgen kannst.
Ja,
ich.
ich will jetzt auch nicht den Interviewer machen. Das sind tatsächlich Fragen, die mir spontan kommen und die mich interessieren und vielleicht auch die eine oder andere Person auch interessieren. Ja, was machen wir denn mit der Dunkelheit? Also, was machen wir mit meiner Rolle quasi in unserem
Ja,
Gespräch?
genau.
Das ist jetzt vielleicht auch nochmal die interessante andere Pendelausschlag. Absolute Dunkelheit birgt Perspektivlosigkeit, auch in einer rein bildlichen Umgebung, wenn wir uns das vorstellen. Wir sind in absoluter Dunkelheit. Ich weiß nicht, hast du schon mal visuell absolute Dunkelheit erfahren? Also, wo wirklich alles schwarz ist, auch kein Türspalt ein noch so mageres Sternenlicht hineinlässt?
Ich habe mal ein U-Boot besichtigt und bin dann über die Schleuse unten in eine, ich glaube, das nennt man Kapsel. Und als da dann die Luke geschlossen wurde, das wurde uns vorher aber auch mitgeteilt, da herrschte das, was ich absolute Dunkelheit nennen würde, weil das war halt dann unter Wasser und Tageslicht gab es ohnehin nicht mehr, künstliches Licht auch nicht. Es gab auch keine sonderlichen Konturen oder so, die ich hätte nach einer Zeit wahrnehmen können. Also da habe ich die eigene Hand vor den Augen nicht mehr gesehen und empfand auch massive Beklemmungen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich diesen absoluten Dunkelheitszustand wirklich, ja, ich wollte fast sagen, visuell erfahren, aber das ist ja widerspricht sich selbst. Was ich damit sagen will, in dieser Dunkelheit ist ja auch keine Perspektive mehr da, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.
Ja.
Also wir haben keine Perspektive, wir haben keine Konturen, wir haben nichts, was wir sehen können, rein visuell. Und wenn wir das jetzt auf die emotional-psychologische Ebene übertragen, dann ist, glaube ich, dieser absolute Schattenzustand auch vor allem einer der Perspektivlosigkeit. Und ich glaube, das ist einer der am schwierigsten auszuhaltenden Zustände des Menschen, wenn man ihm alle Möglichkeiten des Seins raubt. Ist er dann noch Mensch, ist die Frage. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, nein, nicht mehr, weil das, glaube ich, eine der unabdingbaren Bedingungen unseres eigenen Selbst und die Möglichkeit dessen ist, ein ja, sinnerfülltes Leben zu führen. Ich glaube, lange Perspektivlosigkeit führt auch nicht selten zu ja, einer Ausstiegsentscheidung, sage ich mal,
Ja.
weil dies länger zu ertragen, ohne eine Hoffnung darauf zu haben, wieder Licht zu sehen, ja, birgt halt irgendwann die Konsequenz, selbst diesen Zustand für sich zu beenden.
Ja, das, was du beschreibst, klingt mir dann auch sehr stark nach einer schweren Depression. Und bei einer solchen, also wirklich Major-Depression, da stirbt das Fühlen ab. Das schmilzt. Und irgendwann taucht dann das auf, was die Psychologen Gefühl der Gefühllosigkeit nennen. Und das ist für mich so etwas absolut Leeres, etwas Dunkles, ja, wo, wie du sagst, keine Perspektiven und keine Orientierungen mehr stattfinden können. Und damit auch das, was uns wesentlich zum Menschen macht, das Fühlen und Wahrnehmen und natürlich auch über das Fühlen und Wahrnehmen interagieren und reagieren auf die Lebensumstände, das ist dann passé. Und da bin ich bei dir, dass im Prinzip der Mensch in dem Moment ausgelöscht ist.
Ja, du hast mir letztens einen Buchausschnitt geschickt, in dem dieser Zustand des Menschseins oder der Punkt des Menschwerdens einmal in einer These festgehalten wurde. Ich werde das einmal kurz vortragen. Du kannst dann einmal den Autoren bzw. die Autorin nachreichen. Das konnte ich jetzt nicht mehr zuordnen. Zitat: Es gibt starke Argumente für die Annahme, dass genau dies der Schritt war, der den Menschen wirklich zum Menschen machte. Philosophen aller Zeiten und aller Kulturen stellten fest, dass die Fähigkeit, mit dem Bewusstsein unserer Sterblichkeit zu leben, die entscheidende Voraussetzung für ein gutes Leben ist. Im Unterschied zu vielen anderen philosophischen Annahmen, die lediglich als Teil unserer intellektuellen und kulturellen Geschichte überlebt haben, ist die Idee, dass das Bewusstsein des Todes in psychologischen Untersuchungen spricht man von Sterblichkeitssalienz, eines der grundlegenden Merkmale des menschlichen Lebens ist empirisch eindeutig belegt worden. Also mit dieser Bewusstwerdung des Todes wird einem bewusst, dass alles, was vor diesem Tod geschieht, wichtig ist. Dass das das Einzige ist, was wir haben. Und dass das, diese Möglichkeiten, diese Perspektiven, die wir in diesem Moment haben, weil wir halt mit unseren Fähigkeiten zukunftsorientiert denken können und das auch sehr abstrakt, nicht nur rein praktikabel, wie wir unser nächstes Essen fangen können, sondern wirklich abstrakt über einen sehr großen Zeitraum hinaus. Und dass dieses Bewusstsein, dass alles das, was da folgt, unser Leben ist und dass es wichtig ist, wie wir dieses Leben
Genau.
leben können, das ist ja genau diese Zukunftsperspektive ist ja weg. Und ich finde die These eine recht gute und ich würde sie in dem Sinne so teilen. Und genau in dieser allumfassenden Dunkelheit ist dieser Punkt weg, dass wir diese Zukunftsperspektive nicht mehr haben.
Ja.
Und ja, also zu deinem Punkt noch, dass du sagtest, dass man in dieser Phase das, ja, nicht fühlen fühlt. Das scheint mir auch wirklich wichtig nochmal zu unterstreichen, weil ich sehr oft dann immer noch höre, wenn es darum geht, wie man einen Umgang mit depressiven Menschen in seiner Umgebung führt, dass oftmals dann dieser Impuls da ist, sei doch nicht traurig. Und das ist ja das Falscheste, was es gibt, weil es ist ja keine Trauer. Und das sollte man auch noch mal ganz klar herausstreichen. Es ist keine Trauer und es ist eine Krankheit. Es ist kein Zustand der Schwäche, der mentalen Schwäche oder ähnliches, vor der man sich zu schämen hat. Es ist ein real existierender Zustand, der in einem bestimmten, an einem bestimmten Moment pathologisch wird und somit eine Krankheit darstellt.
Ja, und ist auf keinen Fall optional. Sei doch nicht traurig, setzt ja voraus, dass
Genau.
ich auf einen Knopf drücken könnte und sagen könnte, ja gut, dann bin ich halt jetzt glücklich.
Genau.
Lach doch mal und so weiter. Ich will das den Leuten aber ungern vorwerfen, weil jemand, der eine Depression noch nie hatte, kann sich das nicht vorstellen. Es ist tatsächlich ein unvorstellbares Unterfangen für, ich sage jetzt mal, normal fühlende Menschen. Und ja, und ist auch etwas gesellschaftlich unglaublich Herausforderndes. Ja. Wir haben immer noch keine adäquaten therapeutischen Umgangsweisen gefunden mit Majordepressiven. Das sind oftmals sogenannte Austherapierte und da gibt es dann ganz am Ende nur noch Maßnahmen, die eigentlich an irgendwelche ja, Folterszenarien aus dem Mittelalter oder Horrorfilm-Szenarien anmuten, ja, da werden dann Leute ins künstliche Koma versetzt oder danach mit ja, schmerzverstärkenden Mitteln aktiviert, denen werden Schmerzen zugefügt, damit da wieder der Leidensprozess ins Fühlen überführt. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Ja, also ganz kurz noch, weil du gerade fragtest, wem das Zitat zuzuschreiben ist aus dem Buch. Das ist tatsächlich das Buch über die Psychobiografie von Goethe. Der Autor heißt Rainer Matthias Holm-Chadulla und ist ein Psychoanalytiker. Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass viele ja den Tod auch mit etwas ja, endlos dunklem, ja, Leeren assoziieren, also wie das Nichts sozusagen. Also wenn ich mir das Nichts vorstelle, habe ich immer Dunkelheit vor den Augen.
Ja.
Da ist jetzt kein flackerndes Licht, da sind auch keine Prismen oder was auch immer, sondern ich habe im Prinzip einfach nur einen leblosen, unveränderlichen, dunklen Raum oder sagen wir besser Abgrund. Und das wäre ja dann auch, wenn ich mich jetzt in dieses Bild reinsteigern würde als Mensch, die maximale Bedrohungsgröße,
ja,
auf die ich dann unweigerlich zusteuere. Also es gab mal eine Umfrage eines Schweizer Psychotherapeuten, ich habe den Namen vergessen, ich glaube, er heißt Meyer, der nach den größten Katastrophenfantasien der Menschen fragte und ich glaube, über 90% haben Sterben gesagt. Ja, das Sterben. Also damit ist nicht nur sozusagen der endgültige Tod gemeint, auch der Prozess davor. Und wir haben ja schon das Thema Sterben angerissen. Man stirbt in der Regel so individuell, wie man gelebt hat. Es gibt Kulturen, die haben sich da regelrecht drauf spezialisiert. Wenn ich an Tibet denke, an das tibetische Totenbuch und Vajrayana-Buddhismus und so weiter, da wird mit dem Tod ganz anders, mit dem Sterben auch ganz anders umgegangen als hierzulande. Ich sehe hier auch keine, ja, dezidierten thematischen Auseinandersetzungen in irgendeiner Institution, die wir als Menschen durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch in der Schule oder vorher schon über das Sterben gesprochen habt, ob ihr da in eurer Familie drüber sprecht. Bei uns wird es jedenfalls totgeschwiegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ist bei uns ähnlich. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal im Religionsunterricht darüber gesprochen haben. Und das ist auch eine der deutlichsten Schulerfahrungen ist, die mir heute noch geblieben ist, weil ich mich daraufhin meldete. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Ausgangsfrage war, aber es ging genau um dieses Gefühl des Nichtseins im Zustand des Todes. Und ich habe es damals als ja, 6-7-Klässler noch recht kindlich beschrieben. Ich habe dann Möglichkeiten aufgezählt, die man nicht mehr machen kann. Man kann sein Etui nicht mehr anheben. Und in dem Moment habe ich mein Etui angehoben und noch weitere ja recht profane Beispiele gebracht, die halt nicht mehr möglich sind. Und es ist einer der am schwersten und auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, fast unfassbarsten Gedanken, die man haben kann. Denn in dem Moment, in dem ich versuche, dieses Nichtsgefühl, diese absolute Dunkelheit zu fassen, ist erstens ein recht ekelhaftes Gefühl. Es ist wirklich eine Grundspannung, weil damit ein Paradoxon beschrieben ist, weil das Bewusstsein, das ja etwas ist, gerade seine eigene Nichtexistenz versucht, sich vorzustellen. Und in dem Moment, ja, beißt sich der Hund in den Schwanz. Also ich glaube, dass man, wenn man platonisch sprechen möchte, durchaus immer wieder Eindrücke von Abbildern des Nichts in seinem Leben erfährt. Man erfährt es in sehr stark, ja, ob es pathologisch-depressive Phasen sind oder, ich sag mal, melancholische Phasen, erlebt man immer wieder einen Hauch des Nichts oder ganz unmittelbar, wenn ein Familienangehöriger stirbt, geht eine bekannte Person ins Nichts über. Eine ganze Welt, die in dieser Person gelebt hat, ist untergegangen und ist nicht mehr. Also immer wieder kriegen wir diese Schatteneindrücke des Nichts mit, aber die komplette Idee, die reine Idee des Nichts und wie das ist, nicht zu sein, die werden wir halt erfahren, wenn es soweit ist und wenn es dann halt zu dem Zustand des Todes gekommen ist und dahinter natürlich auch nichts weiteres ist. Vielleicht ist auch die große Überraschung da und vielleicht sind Existenzformen, ja, geben sich Preis, die jetzt nicht zu erahnen sind. Es ist eine spannende Frage. Es ist eine Frage, die gerade ja Menschen, die schon mal ein Rendezvous mit dem Nihilismus hatten, immer wieder umtreibt und auch immer wieder in solche spannungsgeladenen Situationen bringt. Also wenn ich daran denke, wird mir tatsächlich körperlich schlecht. Mein Magen dreht sich um, mir wird übel. Mir wird wirklich kotzübel und es ist eine innere Zerrissenheit da, weil dieser Gedanke nicht lang auszuhalten ist und ich vertreibe mir den dann wirklich durch profane Dinge und durch Zerstreuung, weil es halt für mich nicht auszuhalten ist, mein eigenes Nichtsein mir vorzustellen.
Ja, und jetzt müssen wir uns nochmal vor Augen führen, dass es Menschen gibt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die so verzweifelt sind, zum Beispiel aufgrund ihrer Depressivität, dass sie einen Todeswunsch in sich hegen, der vielleicht nachher sogar in die Praxis überführt, ja, dem Suizid. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass ich diese Welt, die ich in mir trage, zerstöre, zerschlage, ja, das ist so weit weg und unbegreifbar für mich. Und allein das markiert ja irgendwo die Tragik und die Leidenstiefe eines suizidal-depressiven Menschen. Wenn ihm der Tod, der absolut ungewiss ist, als bessere Option erscheint als dieses Leben. Weil sich das Leben vielleicht auch schon so anfühlt, wie wir uns den Tod vorstellen, weil da schon alles abgebrannt ist. Ja. Dann ist das die maximale Dramatik und Tragik,
Ja.
die ich mir vorstellen kann. Und ich möchte auch noch mal auf das Thema Depression eingehen. Es gibt von Rilke ein Gedicht, mal wieder ein Gedicht, wenn es für dich okay ist, Marco, es ist sehr
Ja,
markant
klar.
und auch recht kurz und heißt Ritter. Reitet der Ritter in schwarzem Stahl hinaus in die rauschende Welt. Und draußen ist alles, der Tag und das Tal, und der Freund und der Feind und das Mahl im Saal, und der Mai und die Maid, und der Wald und der Gral. Und Gott ist selber 4000 Mal an alle Straßen gestellt. Doch in dem Panzer des Ritters drinnen, hinter den finstersten Ringen, hockt der Tod und muss sinnen und sinnen. Wann wird die Klinge springen über die Eisenhecke, die fremde befreiende Klinge, die mich aus meinem Verstecke holt, drin ich so viele gebückte Tage verbringe, dass ich mich endlich strecke und spiele und singe. Ja, dieses Gedicht schrieb Rilke 1899 in einem Brief an seinen Freund Thomas 60 Stern. Und drückt auf seine Weise, Rilke ist ein Meister der Ausdruckskraft, er drückt aus, was es bedeutet, in einer Depression zu stecken. Es ist ein Umpanzertsein. Da ist etwas zwischen mir und dem Lebendigen, zwischen mir und der Welt als solcher. Und ich kann da nicht durchgreifen, ich kann nicht hindurch spüren. Ich sehe Schemen, Konturen, mehr aber auch nicht. Und die Sehnsucht ist so riesengroß. Das ist wie der Hund, dem eine Angel über den Kopf gespannt wurde mit dem Knochen dran. Ja, er sieht den und ihm läuft das Wasser im Mund zusammen und er versucht, diesen Knochen zu erhaschen, aber er kommt nicht dran. Und das macht unfassbar mürbe und müde.
Ja, das ist dann ja auch meist diese Spirale, die dann wirklich weiter befeuert. Also zu sehen, wie andere Menschen ihr Leben hinbekommen, umgangssprachlich gesprochen, so etwas wie Glück erfahren, und man selbst ist nicht fähig dazu, drückt einen noch weiter runter, tiefer in die Rüstung hinein, um im Bilde zu bleiben. schlägt quasi noch eine weitere Eisenschicht auf die Rüstung auf und ja, wirkt halt echt wie eine Abwärtsspirale. Mhm. Ja, sehr eindrücklich. Sehr eindrücklich, das Gedicht. Ich habe diesen Willen, irgendwie ja, sich zu strecken. Er beschreibt ja, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, den Wunsch, dass er niedergestreckt wird. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, also er wünscht sich letztlich wieder lebendig zu sein. Ja.
Aber da war also, doch irgendwas von Fremder.
Dass ich mich endlich strecke. Ja, es geht ja darum, dass er gebückte Tage verbringt.
Ja.
Und das ist dann einfach die Metapher, ne, aus diesem gebückten Tag, aus diesem Gebeuteltsein, dem Schwermut der Last, sich wieder erheben zu können, ja, diese schweren Panzerschichten abzuwerfen und spielen und singen zu können.
Okay, wir haben gerade ein bisschen zu intensiv über den Suizid gesprochen, deshalb bin ich da mit einer anderen Erwartungshaltung anscheinend
rangegangen.
Und dachte eigentlich, dieses Streckende, weil es kommt eine Passage, wo irgendwas von fremder Klinge oder so. Kannst du die einmal nochmal wiederholen?
Ja. Wann wird die Klinge springen über die Eisenhecke? Die fremde, befreiende Klinge, die mich aus meinem Verstecke holt, drin ich so viele gebückte Tage verbringe.
Ja, okay, das habe ich halt dahingehend interpretiert, dass die fremde Klinge ihn von diesem Leben befreit und ja, in ein jenseitiges Leben voll Wonne bringt. Aber so. Gut, da habe ich dann vielleicht so mit der Voreinstellung des Suizids das interpretiert.
Ja gut, also über die Klinge springen ist ja auch irgendwie sich so zugrunde richten.
Mhm.
Ja, aber da geht es ja nicht darum, dass ich über die Klinge springe, sondern die Klinge springt sozusagen über mich. Mhm. Beziehungsweise über die Eisenhecke. Ja, das Eisenhecke ist ja in dem Moment wieder die Metaphorik für diesen Harnisch oder für diesen Ritterpanzer. Ja.
Ja, also die Klinge soll den Panzer zerstören.
Richtig,
nicht genau. Nicht das Wesen darin.
Ja, es ist halt unglaublich gemein an dieser Krankheit, dass die Betroffenen ja wissen, dass es diese Welt gibt, in der Gott viel tausendmal an alle Ecken gestellt ist. In der die Maid und der Mai und die Sonne und die Spiele und alles stattfinden. Aber die Welt ist, obwohl sie unmittelbar um denjenigen herum stattfindet, ungreifbar weit entfernt. Ja, und da gibt es dann eben solche Bilder wie so ein Ritter, eine Ritterrüstung oder Taucherglocke ist auch ganz berühmt. Ja, und es schottet, also die Krankheit schottet die Betroffenen komplett ab oder nahezu komplett.
Mhm.
Ja. Ich schaue dann allenfalls durch meinen Sichtschlitz scheu auf das mich Umgebende.
Ja.
Ja.
Ja, wir waren im Licht, wir waren im Schatten. Aber wie ich schon mal erwähnt habe, gibt es ja auch eine Dämmerung, eine Morgen- oder eine Abenddämmerung, die ja auch von vielen als sehr schön empfunden wird und in dem Zwielicht ja auch Dinge besonders aussehen. Ist das ein Zustand, den man vielleicht öfter erreichen soll, wo Licht und Schatten gleichsam existieren, man sie gleichsam akzeptiert und im Wechselspiel dieser Phänomene auch das Leben an sich zu genießen lernt? Brauchen wir mehr Zwielicht, brauchen wir mehr Dämmerung?
Das ist ein wunderbarer Rückgriff, finde ich, auch auf das Eingangsgedicht von Sophie Mereau. Freue dich glücklicher doch, dass du nicht glücklicher bist, sondern im Zwielicht stehst, ja, sondern Kontakt zu beidem hast.
Ja.
Ich bin da absolut der Meinung, dass wir die Mitte brauchen. Es gilt immer wieder, den Mittelweg zu begehen, um nicht aus der Bahn zu fallen,
ja,
und oder aus der Spur. Und der Mittelweg ist in dem Fall, wie du beschrieben hast, ganz, ganz toll, Marco, dankeschön, das Dämmerlicht, ja, das Zwielicht. Die Abendröte ist doch wunderschön, ja.
Absolut.
Da sehe ich auch dann den Sonnenuntergang, genau wie den Sonnenaufgang. Also beides Sonnenunter- und Aufgang sind sozusagen Übergangszustände, die sich in der Mitte von zwei Extremen befinden. Und ich kenne keinen, also normal fühlenden, pardon, dass ich das jetzt nochmal so sagen muss, der dort ja keine romantischen Gefühle hat.
Ja, und vor allem auch da kann man nochmal differenzieren. Die Morgendämmerung hat natürlich auch immer was Aufbrechendes, was Aktivierendes, was ja Jugendliches quasi. Und die Abenddämmerung hat auch immer was Reflektierendes, was zur Ruhe kommendes. Und wir denken über den Tag nach und wir genießen auch diesen Moment der Einkehr.
Ja.
Also da kann man auch noch mal eine Differenz sehen, ne? Und du sagtest auch gerade den Mittelweg. Also wenn ich mich richtig entsinne, nennt Aristoteles genau das Tugend. Tugend ist für ihn der Mittelweg. Beispielsweise ängstlich und tollkühn ist der mutige Mann. Der weiß, wann er nach vorne zu gehen hat und zu kämpfen hat und wann seine Aussichten im Kampf erfolgreich sind. Aber der genauso weiß, wenn er mal sich zurückziehen muss und nicht wie ein Berserker draufläuft. Genau das sind die aristotelischen Tugenden. Das sind die Mitteldinge. Und ja, das ist mir dabei ganz, ganz spontan eingefallen. In der Mitte können wir abwägen. Wir können tugendhaft handeln. Und ja. Nichtsdestotrotz finde ich es auch wichtig, dass man sich auch die Momente vielleicht nimmt, in denen ein dann Dinge in das eine oder andere Extrem hinein, vielleicht nicht bis zum kompletten Pendelausschlag, aber auch da, es heißt ja nicht, man muss in der Abenddämmerung immer reflektierend sitzen, sondern ja, die lichtvollen Momente sich auch ein Stück weit hingeben können. Genauso wie die dunklen Momente auch aushalten können. Auch das sind natürlich Realitäten, ja, die man dann trotzdem nicht außer Acht zu lassen hat. Es ist ja, wäre dann nur ein halber Mensch, wenn wir den Dämmermenschen uns vorstellen. Ich glaube, was du sagtest, das Grounding, auch in diesen Momenten noch immer den Kontakt zum Boden zu halten, ist dann das Wichtige, sodass man auch in der Abenddämmerung die vergangenen Erlebnisse richtig einordnen kann und sich auch nochmal in der Erinnerung an lichtvolle Momente auch erfreuen kann. Erinnerungen sind auch wieder blasse wiederkehrende Erfahrungen, die wir dann in dem Moment gemacht haben. Also ich glaube, jeder kennt es, wenn man mit altgedienten Kumpels zusammensitzt und über jugendlichen Blödsinn spintisiert, den man mal angestellt hat. Das bringt immer wieder ein Abbild des Erlebnisses zurück. Und auch das ist ja etwas Schönes, ne? Das gemeinsame Schwelgen.
Ja, ich finde auch wichtig zum Thema Erdung für uns, ich sage jetzt mal einfach geistige Menschen, die wir eher intellektuell veranlagt sind, viel denken, viel ja, kreativen Output haben, dass wir uns erden mit körperlicher Arbeit. Ja, zum Beispiel Gartenarbeit. Das ist auch wieder so ein Mittelding, ne? Der Mittelweg, dass ich mich eben nicht nur im Geistigen aufhalte, in der Welt der Fantasien, sondern zwischendurch immer wieder zurückkehre, ja, in das feste, stoffliche, materielle. Und gleichermaßen gilt das natürlich für die Menschen, die sich überwiegend in der stofflichen Welt aufhalten, dass sie zwischendurch auch mal dann die Nase in unseren Podcast stecken und ein wenig Geistiges aufnehmen. Ja, fand ich nochmal wichtig zu erwähnen.
Absolut. Wir sind halt Körper und Geist, ne? Also es ist halt ein symbiotisches Verhältnis, das man auf beide Seiten nähren muss. Und ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, Side-Info, ich habe jetzt mir auch vorgenommen, mal eine halbwegs Fastenzeit einzulegen, um auch meinem Körper da mal wieder mehr Gefühl zu geben. Auch das sind vielleicht so kleine Mechanismen, die uns dann halt auch von dem ganzen Überfluss und den ganzen ja, Nährstoffen, denen man den Körper zuführt, auch mal auf ein anderes Podest zu stellen.
Ja, ich bin gespannt. Da können wir vielleicht auch mal einen ganzen Podcast drüber sprechen.
Ja.
Ich möchte gerne noch, weil du gerade Tugend von Aristoteles gesagt hast, und auch in dem Kontext noch mal gerne ein Gedicht vortragen, okay, um dem Ganzen jetzt den Deckel aufzusetzen und ja, oder die Krone. Und zwar von Czesław Miłosz, also einer der wichtigsten Dichter der Moderne, Nobelpreisträger von 1980. Und der Titel heißt Gabe. Der Tag war glücklich. Der Nebel fiel früh herab, ich hatte im Garten zu schaffen. Die Kolibris rasteten an der Blüte des Kaprifoliums. Es gab in der Welt kein Ding, das ich hätte haben wollen. Ich kannte niemanden, den ich beneiden müsse. Was Böses geschehen war, habe ich vergessen. Ich schämte mich nicht zu denken, ich sei, wer ich bin. Ich spürte keinerlei Schmerz im Leibe. Aufgerichtet sah ich das blaue Meer und die Segel. Ja, dieses Gedicht tut mir seit Jahren immer wieder gut. Das ist wie Balsam. Er hat es natürlich relativ spät in seinem Leben niedergefasst und mutet auch ein bisschen an Hesse an, der auch am Ende solche zufriedene, heitere und gelassene Gedichte geschrieben hat. Und Gabe kann ich ja begrenzt auch mit Tugend assoziieren.
Ja.
Und ja, ich finde hier drückt einer den Mittelweg, den er gegangen ist, par excellence aus.
Ja, ich finde auch nochmal für mich eine Reinform des Zustands der Abenddämmerung, wie ich ihn meine, unaufgeregt, gelassen und zufrieden mit sich und der Welt.
Ja.
In dem Sinne, begebt euch in die Abenddämmerung und ja, relativiert Schatten und Licht auf das, was sie sind, die Erfahrungswelten, die sie mitgeben, und seid ein Stück weit gelassen. Ja, und
seid nicht traurig.
Seid nicht traurig, genau, ganz wichtig. Damit wird alles gut. Und im Hintergrund ist, wie ist das von Mark Forster, das Lied, alles wird gut sowieso, dann werdet ihr niemals in Dunkelheit warten. Alles wird gut sowieso.
Ja, genau. Und hört immer weiter schön unseren Podcast, dann wird wirklich alles gut.
Ja.
Falls nicht, ja, da könnte so ein karmisches Problem auftauchen.
Melvin, es war mir eine Freude.
Ja, mir auch, Marco.
Euch alles Gute. Wir sehen uns, hören uns. Bis bald.
Ja, bis bald auch von mir. Ciao.